Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Museen gibt es ja schon eine ganze Weile, nur dass sie früher deutlich anders aussahen, ganz anders geordnet, meistens übervoll. Ein bisschen Museumsgeschichte kann nicht schaden, um die Museen von heute besser zu verstehen. Das dachte sich das Wallraf-Richartz-Museum in Köln, 200 Jahre nach dem Tod des Gründers, und zeigt eine Ausstellung über Museumsgeschichte. Die Kuratorin Anne Buschhoff ist am Telefon. Schönen guten Abend.
Herr Balzer, hallo.
Was zeigen Sie in dieser Ausstellung?
Wir beginnen mit der Kunst- und Wunderkammer als der Sammelform, die im 16. Jahrhundert ja ihren Höhepunkt erfahren hat. Und das visualisieren wir auch mit vielen Kunstgegenständen aus der Kölner Museumslandschaft.
An der Wunderkammer muss man vielleicht erklären, das ist so letztlich ein Sammelsurium aus den verschiedensten Objekten, die bei weitem nicht nur Kunstobjekte sind, ne?
Ja, und mit dem Anspruch, dass man ein Abbild der Welt schaffen wollte. Und dazu wurden Dinge aus unterschiedlichen Bereichen zusammengetragen, die wir heute gar nicht mehr als zusammengehörig empfinden. Da gab es einerseits die Naturalia, also Naturalien aus Gottes Schöpfung. Das konnten sein Tiere, die dann präpariert wurden, Fossilien, Muscheln und so weiter. Aber die zweite Hauptkategorie, das waren Artificialia, also Dinge, die von Menschenhand geschaffen waren. Und das ging von Gold und Silber, Schmiedearbeiten, überhaupt ja qualitätvolles Kunsthandwerk bis zu wissenschaftlichen Gerätschaften. Aber natürlich waren auch Kuriosa in diesen Kunst- und Wunderkammern. Die entstehen in einer Zeit, in der sich der europäische Blick auf die Welt sehr gewandelt hat, in der gerade Sammler sehr Dinge, exotisches Raritäten aus der Ferne begehrten und eben in der heimischen Stube versammeln wollten.
Und dann hat sich das Ganze emanzipiert, oder? Danach brauchte man ein bisschen Struktur, ein bisschen mehr Gestaltung auch als Museum, oder?
Ja, absolut. Also was ganz wichtig ist bei der Kunst- und Wunderkammer, es lässt das Publikum visuell, also es schult es da drin, in visuellen Assoziationen zu denken. Es war ein Ort des spielerischen Austausches. Also es war ein durchaus anspruchsvolles Unterfangen, so eine Kunst- und Wunderkammer zu besuchen. Aber man merkt dann auf Dauer, diese Bezugssysteme können angesichts des explodierenden Wissens gar nicht mehr in einem begehbaren Wissensraum, wie die Kunst- und Wunderkammer einer war, hergestellt werden. Und dann hat sich die Kunst- und Wunderkammer ausdifferenziert in Naturalienkabinette, in Antikensammlungen oder eben auch Gemäldegalerien. Und wir verfolgen in Köln jetzt die Geschichte der Gemäldegalerie. Und gehen zunächst einmal zur barocken Gemäldegalerie, die wir nicht vorweisen können in Köln, aber die wir festmachen am Bildtypus des Galeriebildes. Und da werden prachtvolle Galerien gezeigt. Manchmal beschreiben sie tatsächliche Sammlungen, manchmal fiktive Sammlungen. Sie beschreiben vor allen Dingen die Hängung der Zeit, nämlich die barocke Hängung, die ja vorsah, dass man die Bilder bis unter die Decke in vielen Registern hängt und das Auge ist also einer Bilderfülle ausgesetzt. Es muss sich seinen Weg durch diese Bilderfülle bahnen und es muss sozusagen Blütenlese betreiben.
Und dann, wie ging es dann weiter?
Dann gehen wir in der Ausstellung ins 18. Jahrhundert und bleiben erstmal bei unserem Urvater der Kölner Museumslandschaft, nämlich bei Ferdinand Franz Wallraff. Das war ein Sammler ohne Museum, muss man sagen. Das hat die Stadt Köln ihm zu Lebzeiten nicht zugestanden. Der ist aber deswegen interessant für uns, weil er eigentlich von der Breite seiner Sammlung noch mit einem Bein in der Kunst- und Wunderkammer steckte und tatsächlich, als er Medizin studierte, hat er Fossilien gesammelt, später Malerei, Grafik, Rüstungen, also Naturalien, alles Mögliche, also ein wahres Sammelsurium. Aber Wallraff hat die museale Entwicklung seiner Zeit verfolgt und da gab es natürlich hier in der Nähe die Gemäldegalerie Düsseldorf, die hängte bereits nach Schulen und Zeiten. Und das war natürlich ein ganz wichtiger Einschnitt. Das hat ja dann auch der Louvre gemacht und Vivant Denon, der große, berühmte Galerieinspektor, den Napoleon einsetzt, der hatte wirklich das Ziel, dass der Besucher, wenn er durch die Louvre geht, sozusagen ohne es zu merken, einen historischen Kurs über die Kunst der Malerei macht. Das war eine ganz wichtige Zäsur, also eigentlich auch so ein Ideal mühelosen Lernens. Der Besucher wird mehr oder weniger auch autark im Museum.
Und dann ist ja immer auch die Frage tatsächlich der Auswahl dessen, was gezeigt wird. Also die Stellung von Kuratorinnen und Kuratoren, von dir, obwohl ich nehme die weibliche Form, ich weiß gar nicht, ob damals im 19. Jahrhundert überhaupt schon Frauen tatsächlich da die Möglichkeit hatten, ihnen gegeben wurde, da Kuratorinnen zu sein, ganz zu schweigen von Museumsdirektorinnen.
Das wohl noch nicht, aber man kann feststellen, in der Genremalerei des 20. Jahrhunderts findet man häufig die Museumsbesucherin dargestellt. Also die Frauen, die besonders intensiv und offensichtlich gut zu schauen wissen im Museum. Der Kurator ist ein ganz wichtiges Thema. Und der zweite Kunsthistoriker in Köln, das war ein ganz wichtiger Mann, Alfred Hagelstange, auch bekannt durch die große Sonderbundausstellung 1912. Und der hat dann die sogenannte progressive Hängung aufgenommen. Das heißt, die Bilder werden nebeneinander gehängt, wie wir es heute auch kennen. Der Saal wird, wenn man so will, durchlichtet. Der Besucher schreitet an den Bildern entlang und er entscheidet sehr viel leichter und für sich, welchem Bild er wie viel Aufmerksamkeit und Zeit widmet. Das war auch natürlich nochmal ein großer Umbruch.
Das heißt aber, dass die Kunst dann auch besser atmen konnte, dass sie mehr Raum bekam. Also,
absolut, die Kunst bekam mehr Raum. Die Depots waren plötzlich ein Thema, die waren dann auch schnell verstopft.
Ja, das auch heute wurde weniger es wurde tatsächlich dann weniger gezeigt, ne? Aber dafür konzentriert.
Es wurde weniger gezeigt, ausgewählt und der Kurator hatte eben auch eine besondere Rolle. Aber wir zeigen in der Ausstellung auch Konzepte von Künstlern des 20. Jahrhunderts, von Daniel Spörri, das Konzept des Musée Sentimental, und von John Cage, ein Konzept der frühen 90er Jahre. Und vielleicht in diesem Zusammenhang einmal kurz den Cage erwähnen, weil der hat den Kurator tatsächlich komplett ausgeschaltet. Cage, der ja als Komponist viel mit dem Zufall gearbeitet hat, das auch als bildender Künstler getan. Und er hat ein Konzept entwickelt, er nennt das Roly Holy Over a Circus. Das ist ein Fantasiewort, eine Wortschöpfung aus James Joyce, Finnegan's Wake, was für ja einen dynamischen Umbruch steht. Und das Konzept sieht vor, dass ein Museum seine Nachbarmuseen, und in dem Fall hat das Wallraff 17 Kölner Museen eingeladen, per Zufall in ihren Sammlungen Leihgaben zu ermitteln. Es hat jedes Museum 3 Leihgaben gegeben. Und dann wurde durch ein extra programmiertes Zufallsprogramm eine Hängung auch ermittelt. Also auch der Zufall hängt und der Zufall, und das ja, da war Cage besonders radikal, entscheidet auch, was ins Depot muss. Wir haben in dem Raum, im zentralen Raum, wo dieses Cage-Konzept ausgeführt wird, ein Depot. Und der Zufall ist natürlich gnadenlos. Wir haben aus dem Museum wirklich eine sehr schöne Keramikschale von Pablo Picasso. Und die wird die ganze Laufzeit über im Depot bleiben, weil der Zufall sie nicht in den Präsentationsteil.
Das ist aber auch hart für Picasso-Freunde, würde ich sagen.
Ja, ja, das
gut,
ist
wenn
es.
Der Zufall es so will. Was kann denn ein Museum von heute, zum Beispiel das Wallraff-Richartz-Museum oder auch viele andere Museen, die ja in einem völlig anderen Setting arbeiten müssen als auch noch vor 10 oder 20 Jahren durch die sozialen Medien, durch KI, durch ein verändertes auch Museumsverhalten, durch den Versuch, auch die jüngere Generation zu gewinnen, was oft nicht einfach ist. Was kann ein Museum von Ihrer Ausstellung lernen?
Natürlich, soziale Medien sind ein großes Thema. Es braucht im Museum personelle Ressourcen, um das auch alles zu bedienen. Meistens wird mehr Museumspersonal aber nicht unbedingt vermehrt in diesen Zeiten. Das ist ein gewisses Problem. In der Ausstellung enden wir natürlich mit einem Plädoyer für den analogen Museumsbesuch. Aber wir sind natürlich darauf eingestellt, dass immer mehr Museumsbesucher sich digital informieren, um dann sich zu entscheiden, überhaupt das Museum aufzusuchen. Das sind natürlich alles ganz wichtige Ziele und da muss man natürlich als Kulturinstitution auch unterstützt werden von der Politik, um das zu realisieren.
Und vor allem eben ein Ort, an den man eben gerne geht und der immer noch eine Alternative bleibt. Sie haben es gesagt, der analoge Museumsbesuch zur digitalen Welt. Und vielleicht ist ja diese Ausstellung auch ein Anlass, genau das zu tun, ins Wallraff-Richartz-Museum in Köln zu gehen. Kuratiert diese Ausstellung unter anderem von Anne Buschhoff über die Geschichte von Kunstmuseen, am Beispiel des Wallraff-Richartz-Museums. Da wird tatsächlich der Gründer nochmal gefeiert, der vor 200 Jahren gestorben ist, Ferdinand Franz Wallraff. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Balzer. Danke.